Naja, auch in Europa gilt, angekündigte Revolutionen finden nicht statt.
Das bedeutet natürlich, dass das Thema Wettbewerbsfähigkeit an Bedeutung gewinnt. Leistbare Energie, ein funktionsfähiger Binnenmarkt, weniger Bürokratie, Handelsabkommen.
Jetzt angesichts der Wahlergebnisse, hält der Green Deal oder platzt er? Das ist eine besondere Folge von Lookout Außenwirtschaft, die erste, die wir aus aktuellem Anlass aufnehmen. Herzlich willkommen. Die EU-Wahl ist nach der Parlamentswahl in Indien die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt. 360 Millionen Menschen aus 27 Mitgliedstaaten waren vom 6. bis zum 9. Juni 2024 dazu aufgerufen, ihr Parlament neu zu wählen. Daher schließen wir diese Staffel Europa nicht wie üblich mit einer Zusammenfassung des Gehörten und Gelernten ab, sondern beantworten die eine ganz große Frage: Was bedeutet denn dieses Wahlergebnis für den Wirtschaftsstandort Europa? Von der Wettbewerbsfähigkeit bis zum Green Deal, bleibt die EU auf Kurs oder muss der Kurs vielleicht geändert werden? Mein Name ist Eva Weißenberger und ich habe mir wie immer zwei besonders kompetente Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Christian Mandl. Du bist der Leiter der Abteilung für Europapolitik in der WKÖ. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und mit ihm hier im Studio begrüße ich Sabine Radl. Du bist meine Kollegin aus der Abteilung Digital Media and Communication und du hast 7 Jahre insgesamt in Brüssel gelebt als Journalistin und Pressesprecherin, bist also eine ausgewiesene EU-Kennerin und außerdem fungierst du auch als Generalsekretärin der Europäischen Bewegung Österreich. Schön, dass du da bist.
Danke, hallo.
Und jetzt noch eine kurze Einschaltung. Wenn Sie, liebes Publikum, sich unser Gespräch nicht nur anhören, sondern auch anschauen möchten, dann können Sie das tun unter lookout.tv oder auf YouTube. Alle weiteren Infos dazu gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt zum Beginn, bitte Sabine, einfach zur Erinnerung, wie ist die Wahl jetzt eigentlich ausgegangen?
Naja, auch in Europa gilt, angekündigte Revolutionen finden nicht statt. Manche hatten prognostiziert, es gibt erdrutschartige Verschiebungen im Europäischen Parlament. Die wird es so nicht geben. Die Europäische Volkspartei ist klare Wahlsiegerin. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. In Deutschland hat die Union super abgeschnitten. Es haben die Konservativen in Spanien gewonnen. Und auch vielleicht ein Blick nach Osteuropa. In Polen konnte die Regierungspartei von Donald Tusk sehr, sehr gut abschneiden. Und das war mit ein Grund, warum die EVP ganz vorne ist. Auch auf den Stockerlplätzen hat sich nicht viel geändert. Es sind nach wie vor die europäischen Sozialdemokraten an zweiter Stelle. Und es sind die Liberalen, die heißen im Europaparlament Renew, an dritter Stelle. Wobei man schon sagen muss, Renew hat stark verloren. Und noch stärker verloren haben die europäischen Grünen. Und das hat auch dazu geführt, zum Hingucker sozusagen dieser Europawahl, die Rechtsaußenparteien haben in etlichen Ländern, nicht überall, aber zum Beispiel in Deutschland, in Frankreich und natürlich auch in Österreich stark zugelegt. Das heißt, zwei Rechtsaußenparteien, die eine EU-skeptisch, die andere latent und klarer EU-feindlich, sind an 4. und 5. Stelle.
Also eigentlich sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet in den Gründungsstaaten der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, die Rechtsaußenparteien, die eher europafeindlich sind, dazu gewonnen haben. Das ist ein bemerkenswertes Detail. Was heißt das jetzt konkret für die Machtverhältnisse? Wie hat sich das verschoben zwischen den Pro-Europäern und den Europäer, Europaskeptischen oder sogar Europagegnern? Und wie hat sich's verschoben zwischen den protektionistischen und den wirtschaftsliberalen Kräften?
Naja, man muss sagen, es gibt nach wie vor eine klare pro-europäische Mehrheit. Es gibt eine konstruktive Mehrheit, die muss jetzt arbeiten und zeigen, dass sie dieses Europa sozusagen weiter voranbringen kann. Spannend wird das jetzt einmal bei der Wahl der Kommissionspräsidentin und noch spannender wird es dann, wenn es an die einzelnen Themen geht. Grundsätzlich kann man sagen, ja, man kann auch nicht schönreden, dass da etliche rechtsaußen EU-feindliche Parteien zugelegt haben. Aber es gibt jetzt im Spiel um die Zukunft der EU sowas wie eine Nachspielzeit. Ja, es gibt die konstruktiven Kräfte am Feld, die müssen jetzt zeigen, was sie können.
Mhm. Christian, kommen wir mal zur Kernfrage dieses Podcasts. Was heißt dieses Wahlergebnis jetzt für die europäische Wirtschaft?
Also wie Sabine schon gesagt hat, hat die Europäische Volkspartei einen klaren Sieg eingefahren. Und das bedeutet natürlich, dass das Thema Wettbewerbsfähigkeit an Bedeutung eigentlich gewinnt. Was heißt aber Wettbewerbsfähigkeit? Wettbewerbsfähigkeit, wir haben natürlich jetzt erlebt, nach der Corona-Krise, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass die Energiepreise durch die Decke geschossen sind. Das heißt, leistbare Energie, ein funktionsfähiger Binnenmarkt, weniger Bürokratie, Handelsabkommen, Vertiefung des Binnenmarktes, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber natürlich ein neues Thema ist dazugekommen, jetzt auch die Frage der Verteidigungsindustrie. Das sind Themen, die natürlich jetzt im Vordergrund stehen. Sabine hat schon gesagt, wir haben jetzt drei große proeuropäische Kräfte. Aber wie schon bei der letzten Wahl 2019, brauchen wir für eine Mehrheit im Europäischen Parlament drei Parteien. Das heißt, die Europäische Volkspartei kann natürlich alleine nicht regieren, sondern muss Zugeständnisse machen, entweder an die Sozialdemokraten oder auch an die Liberalen. Und das wird eben die Frage sein, wie hoch diese Zugeständnisse sein werden.
Ihr habt jetzt beide die Nachspielzeit angesprochen, die jetzt angebrochen ist. Aber die Ursula von der Leyen, also die bisherige Kommissionspräsidentin, war ja die Spitzenkandidatin der EVP. Die ist nicht nur stärkste Partei geblieben, sondern hat sogar noch zugelegt. Heißt das jetzt, sie bleibt doch Kommissionspräsidentin?
Na, sie hat auf jeden Fall gute und beste Chancen und sie hat wohl auch noch bessere Chancen als noch vor zwei Wochen. Sie war Spitzenkandidatin, wie du gesagt hast, und es hat sich auch die Europäische Volkspartei von Anfang an und auch in den letzten Tagen klar hinter sie gestellt und gesagt, ja, bitte entscheidet sie jetzt sehr schnell darüber, dass sie weiterhin an der Spitze der Kommission steht. Und sie hat auch noch einen Vorteil, würde ich sagen. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat sie ja vor ein paar Jahren beim letzten Mal auf den Schild gehoben. Und er hat aber in den letzten Wochen ein bisschen gezündelt mit Ideen, naja, es gäbe ja auch Alternativen. Emmanuel Macron ist jetzt mit anderen Themen beschäftigt. Er hat eine Parlamentswahl zu schlagen und es ist jetzt die Erwartung, dass er sie weiterhin unterstützen wird. Das heißt, wetten jetzt, wird Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin? Ich würde sagen, ja. Die Frage ist, welchen Preis sie dafür zu bezahlen hat. Gegenüber dem französischen Präsidenten und gegenüber anderen Ländern. Das ist das eine. Welche Posten will man von ihr haben in der Europäischen Kommission und auch welche inhaltlichen Zugeständnisse soll es geben? Und die könnten gerade auch die Wirtschaft betreffen. Stichwort Industriepolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Themen, die ja für die Wirtschaftskammer sehr wichtig sind.
Und auch wie die Wahl ausgeht in Frankreich, wird dann wieder einen Einfluss darauf haben, was die Franzosen überhaupt dann von von der Leyen verlangen. Das heißt, wir tappen noch ein bisschen im Dunkeln, aber wenn man das mit jemand machen kann, dann kann man das eben mit dir, Christian, weil du eben dich wirklich gut auskennst in der europäischen Wirtschaftspolitik. Deswegen versuchen wir jetzt trotzdem herauszufinden, wohin die Reise geht, weil das ist eben für unsere Unternehmen besonders wichtig. Kommen wir mal zum großen Überthema Wettbewerbsfähigkeit. Was erwartest du da jetzt? Was wird da jetzt passieren in den nächsten Jahren?
Also wenn man sich die Parteiprogramme anschaut, ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit bei sehr vielen Parteien hoch auf der Agenda. Und nicht zuletzt hat ja auch der Letta-Bericht, also Enrico Letta, wurde er beauftragt, sozusagen einen Bericht über die Verbesserung des Binnenmarktes zu machen. Und darin ist ein Punkt ganz zentral, Abbau von Bürokratie. Die Bürokratiebelastungen für die europäischen Firmen sind in der letzten Legislaturperiode durch den Green Deal besonders gestiegen. Und hier gilt es natürlich jetzt, entsprechende Gegenmaßnahmen zu machen. Ursula von der Leyen hat ja auch vor etwa einem Vierteljahren angekündigt, -25% bei Berichtspflichten für Unternehmen. Sie muss jetzt liefern. Und wenn sie jetzt wiedergewählt werden sollte, wird die Wirtschaft und natürlich auch die Europäische Volkspartei sie an dieses Versprechen erinnern. Also das ist ein zentrales Thema. Das zweite zentrale Thema, das ein bisschen pending ist und in der letzten Legislaturperiode nicht so vorangekommen ist, sind neue Handelsabkommen. Neuseeland ist zwar abgeschlossen worden, aber Europa ist von sehr vielen Rohstoffen abhängig. Und das kann man durch Handelsabkommen entsprechend auch verbessern. Da ist einiges in der Pipeline, aber das wird noch dauern. European Economic Security, also die wirtschaftliche Sicherheit, betrifft nicht nur Rohstoffversorgung, sondern auch Lieferketten, betrifft auch andere Themenbereiche, wie zum Beispiel eben auch letzten Endes einige Industriesektoren wie Chips, Batterien, Elektromobilität und so weiter, wo hier auch einiges noch zu tun ist.
Ich hätte eine Nachfrage zum Thema Handelsabkommen, weil bei uns ja viel bekannter ist das Mercosur-Abkommen. Das heißt, ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der südamerikanischen Wirtschaftsunion, die es dort gibt. Sind durch dieses Wahlergebnis die Chancen auf Mercosur-Abkommen jetzt gestiegen oder gesunken?
Das ist eigentlich unabhängig, weil das Europäische Parlament war gar nicht der blockierende Faktor an dem Mercosur-Abkommen, sondern das waren einige Mitgliedstaaten, vor allem Frankreich und leider auch Österreich wegen der Landwirtschaft. In beiden Ländern stehen jetzt eigentlich Nationalratswahlen, also in Frankreich Assemblée Nationale, in Österreich Nationalratswahlen vor der Tür. Das heißt, hier haben die Mitgliedstaaten jetzt andere Sorgen. Das heißt, ich erwarte jetzt bis zur Etablierung der neuen Kommission, bis zur Etablierung der Parlamente in diesen beiden Ländern eigentlich keine Änderungen der Haltungen. Und in Österreich müssten wir auch einen neuen Parlamentsbeschluss herbeiführen, wo in dieser Form dieses Abkommen in Österreich nicht durchs Parlament kommen kann.
Okay, du hast es vorher erwähnt, Christian, ein Thema, das lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt wurde in Europa, ist das Thema Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Aber seit wir eben einen Krieg an den Außengrenzen haben, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ist das wieder hoch oben auf der Agenda. Was kann man sich da in den nächsten Jahren erwarten? Was wird Europa da gemeinsam tun oder eben nicht tun?
Naja, man muss sagen, eigentlich am Anfang der Gründung dieser europäischen Zusammenarbeit stand schon einmal das Ziel, eine Verteidigungsunion zu schaffen. Und das ist dann in den frühen 50er Jahren gescheitert, übrigens an Frankreich. Jetzt haben wir wieder Krieg in Europa, du hast es gesagt, Jahr 3 des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und eines ist fix und wird in den Brüsseler Couloirs sozusagen von Person zu Person gereicht. Es soll eine Art Verteidigungsunion geben. Die Ursula von der Leyen ist auch mit diesem Ziel, ich will als Kommissionspräsidentin einen Verteidigungskommissar haben, in diese Wahlauseinandersetzung gegangen und hat dafür ganz viel Beifall bekommen. Ja, da ist zu erwarten, es wird etwas in diese Art geben, aber man muss auch, glaube ich, am Erwartungsmanagement arbeiten. Verteidigungskommissar, ja, aber wir dürfen, glaube ich, alle miteinander nicht in die Falle tappen und zu glauben, dass es jetzt eine Art eigenes europäisches Militär, europäische Armee geben wird. Die Mitgliedstaaten werden die Kompetenzen, die sie in diesem Bereich haben, nicht aufgeben. Das heißt, was wird es geben? Womöglich ein Kommissar, mehr Zusammenarbeit, mehr Koordinierung, mehr Abstimmung bei der Beschaffung im Verteidigungsbereich, aber auf Sicht sicherlich nicht mehr.
Und vielleicht, wenn ich ergänzen darf, insbesondere auch im Bereich Beschaffung oder auch der technischen Harmonisierung. Weil das ist ja eines der Problembereiche, dass wir sehr viel unterschiedliche Systeme im militärischen Bereich haben, die nicht miteinander kompatibel sind. Und da gibt es Bestrebungen, hier eine bessere Koordinierung herbeizuführen. Einerseits über die European Defence Agency, auch über die europäische Industriepolitik, dass hier eine Kooperation à la Airbus zustande kommt, dass man hier technische Normen, technische Standards harmonisiert, zusammenbringt und damit letzten Endes auch die Beschaffung günstiger macht.
Du hast den Green Deal schon erwähnt, Christian. Das ist ein Herzensprojekt von Ursula von der Leyen. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Jetzt angesichts der Wahlergebnisse, hält der Green Deal oder platzt er?
Platzen wird er sicher nicht, weil Ursula von der Leyen damit auch ihre Geschichte sozusagen vergessen würde. Aber man muss eines sagen, in der Vergangenheit, der Green Deal ist in vielen Bereichen auch deshalb zustande gekommen, weil es eine Mitte-Links-Mehrheit, zwar knapp, aber doch im vergangenen Parlament gab. Also Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke hatten eine ganz, ganz leichte Mehrheit im Europäischen Parlament und dadurch sind auch viele Dinge des Green Deals durchgegangen, die mit den jetzigen Mehrheitsverhältnissen wahrscheinlich nicht mehr durchgehen wird.
Weil, was heißt das genau? Also wie haben sich die jetzt verändert?
Es hat sich ein bisschen verändert, weil die Grünen verloren haben, die Linken ganz leicht verloren haben und die Sozialdemokraten auch etwas verloren haben. Damit ist eine absolute Mehrheit im Europäischen Parlament nicht mehr möglich. Und das heißt, gegen die Europäische Volkspartei plus, Klammer, Rechtsparteien, die tendenziell immer gegen Brüssel stimmen, ist de facto in Zukunft kaum mehr möglich. Aber jetzt zum Green Deal gesprochen. Viele Dinge des Green Deals sind ja bereits auf der europäischen Ebene beschlossen. Das heißt, es folgt jetzt auf der europäischen Ebene ein paar Restdinge, aber jetzt sind wir in der Umsetzungsphase. Und das liegt wiederum bei den Mitgliedstaaten. Und wir müssen eben schauen, dass jetzt auf der Mitgliedstaatenebene nicht noch zusätzliche Belastungen für die Unternehmen kommen, also kein Goldplating, wie man das im Fachchinesisch sagt, sondern eben, dass wir sozusagen nur die Minimalerfordernisse auch auf nationaler Ebene umsetzen.
In Wahlkampfzeiten will niemand darüber reden, deswegen haben wir davon jetzt im Wahlkampf außer einer Folge von Lookout Außenwirtschaft wenig gehört, und das ist das Thema EU-Erweiterung. Am Westbalkan warten 6 Staaten sehnsüchtig darauf, in die EU gelassen zu werden. Die Ukraine drängt ebenfalls in die EU, die darf man auch nicht vergessen. Wie schaut das aus, Christian? Wird es in absehbarer Zeit, in der nächsten Periode, mehr als 27 EU-Staaten geben?
Also in der nächsten Periode, also in den nächsten 5 Jahren, sehe ich keine Erweiterung. Aus einem ganz einfachen Grund. Sowohl die EU-Staaten als auch die Beitrittskandidatenländer müssen sich auf den Beitritt vorbereiten. Das betrifft einerseits institutionelle Fragen, das betreffen finanzielle Fragen, das betreffen die Vorbereitung der Rechtsangleichung. Also es muss ja der gesamte EU-Rechtsbestand von den Beitrittswerbern übernommen werden. Und das betrifft natürlich innere Reformen, weil in vielen Bereichen ja die Rechtsstaatlichkeit noch nicht gegeben ist, und von Korruption rede ich jetzt auch nicht. Also das sind Vorbereitungsarbeiten, die sehr, sehr lange dauern. Und am Schluss, wenn alle Verhandlungen über alle Verhandlungskapitel fertig sind, bedarf es der Ratifizierung, die wiederum ungefähr 2 Jahre dauert. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren sehe ich das nicht, weil eben die Verhandlungen mit vielen dieser Staaten, sowohl am Westbalkan, aber auch jetzt Ukraine, Georgien, das Erstbeitrittskandidat ist, aber Moldau zum Beispiel, noch gar nicht richtig begonnen haben. Und das heißt, das wird noch einige Zeit dauern. Klar ist, die Wirtschaftskammer unterstützt grundsätzlich den Weg in Richtung Mitgliedschaft, aber es darf keine Erweiterung zu Dumpingpreisen oder sozusagen in einem Fast-Track gehen. Und du hast völlig richtig gesagt, die Westbalkanstaaten schauen ein bisschen neidvoll jetzt auf die Ukraine, die aufgrund der politischen Gegebenheiten in einem so beschleunigten Verfahren vom Kandidaten bis jetzt zu den Verhandlungen geführt wurde, wo die Westbalkanstaaten lange, zum Teil sogar Jahrzehnte gewartet haben. Ich darf nur erinnern, Nordmazedonien, Republik Nordmazedonien hat 2005 den Kandidatenstatus bekommen und 2022 wurden die Verhandlungen erst begonnen, 17 Jahre später. Und da ist natürlich der Unmut groß, dass die Ukraine binnen einem halben Jahr vom nicht einmal Beitrittskandidat zu den Kandidatenstatus gekommen ist und jetzt bereits verhandelt.
Und wer mehr darüber erfahren will, der kann das tun. In unserer letzten Folge von Lookout Außenwirtschaft haben wir uns sehr intensiv mit dem Westbalkan beschäftigt. Wir haben jetzt sehr viel über Brüssel gesprochen. Wir haben als Wirtschaftskammer auch eine Representation natürlich in Brüssel. Diese wird geleitet von Marie-Therese Ettmeier. Und zu ihr schalte ich jetzt einmal nach Brüssel. Hallo Marie-Therese, kannst du mich hören?
Hallo nach Wien. Ich stehe hier vom Europäischen Parlament in Brüssel, wo die politischen Weichenstellungen für die nächsten 5 Jahre erfolgen. Das neue Europäische Parlament wird 720 Abgeordnete umfassen. Jeder zweite Abgeordnete soll neu ins Europäische Parlament einziehen. Das ist eine Chance für uns, neue Partner und neue Allianzen zu finden, die unsere Interessen vertreten.
Interessensvertretung ist ein gutes Stichwort. Was tut ihr? Was machst du mit deinem Team, Marie-Therese? Was macht die Wirtschaftskammer, um sich für die nächste EU-Periode in Brüssel gut aufzustellen?
Unser Ziel ist es, die Anliegen der österreichischen Unternehmen so früh wie möglich in Brüssel einzuspielen und hier zu verankern. Wir haben 3 Eckpfeiler: Strategie, Foresight und Interessensvertretung. Beim neuen Europäischen Parlament schauen wir uns an, wer kommt, wer geht, wer bleibt. Wie wird die Verteilung der Ausschüsse des Europäischen Parlaments sein und welcher Abgeordnete wird welche Rolle einnehmen? Bei der neuen Europäischen Kommission, welche sind die Kommissare, die ins Hearing gehen? Wie schaut die Aufgabenverteilung der Kommissare aus? Und natürlich auch das neue Programm der Europäischen Kommission für die nächsten 5 Jahre. Wo liegen die Schwerpunkte? Hier ist es wichtig, mit den richtigen Stakeholdern zur richtigen Zeit zu sprechen und das natürlich immer so früh wie möglich. Ein wichtiges Vehikel sind auch unsere EU-Verbände, wo wir Mitglieder sind. Denn wir wissen, je breiter die Unterstützung unserer Positionen, desto mehr wird man gehört. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass die EU-Institutionen an konkreten Beispielen interessiert sind. Nicht nur unsere politischen Absichtserklärungen, sondern untermauert an konkreten Beispielen, warum wir das brauchen, warum unsere Wirtschaft das braucht. Je mehr Verbündete wir haben, desto mehr wird man gehört. Ad60, unser Haus der österreichischen Wirtschaft, wird eine ideale Plattform sein, um diese Verbündeten zu finden und um die Anliegen der österreichischen Unternehmen bestmöglichst an den Mann und Frau hier in Brüssel zu bringen.
Danke dir, Marie-Therese. Schöne Grüße nochmal nach Brüssel. Das Haus der österreichischen Wirtschaft Ad60 wird ab kommenden Jahr, ab 2025, dann allen österreichischen Unternehmen in Brüssel zur Verfügung stehen. Gut, ich fasse zusammen, die EU bleibt auf Kurs und es gibt eine gewisse Chance, dass die Wirtschaft sich mit ihren Anliegen in den nächsten 5 Jahren vielleicht noch eine Spur besser durchsetzen kann. Vielen Dank für eure Expertise. Danke, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung nochmal.
Ja, und von Ihnen verabschiede ich mich jetzt ebenfalls, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Die nächste Folge wird wieder eine Sonderfolge sein. Wir wagen mit der österreichischen Regierungskommissärin Ursula Plasnik einen Ausblick auf die Expo 2025 in Osaka und wir schauen uns auch ein bisschen die Wirtschaftsbeziehungen zu Japan an. Wir werden diese Folge beim Exporttag in der WKÖ in Wien vor Publikum live recorden am 18.06. Der Eintritt ist frei. Kommen Sie vorbei. Alle weiteren Infos zum Podcast und zu dieser Folge gibt es übrigens auch auf lookout.tv und auf YouTube Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend.